Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted und man könnte es vielleicht so ein bisschen die Therapiestunde nennen, denn wir haben letzte Woche kurz angedeutet, es könnte sein, dass wir hier glücklich sitzen, weil wir alle eine Playoff-Runde weiter sind. Es könnte sein, dass nur ein paar glücklich sind oder es ist halt der Fall eingetreten, der jetzt eingetreten ist. Unsere Teams sind der Reihe nach alle rausgeflogen. Broncos, Packers, Vikings auch direkt hintereinander mehr oder weniger. Vikings noch einen Tag dazwischen. Und jetzt begrüße ich meine beiden Podcast-Partner zu dieser hoffentlich ein bisschen therapierenden Folge. Finn, Tom, wie geht's euch trotz dieser bitteren Niederlagen?
Finn, Tom hört sich erstmal an wie eine Person. Moin erstmal. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe damit ja auch so halbwegs gerechnet, muss man ja sagen. Aber ja, also wir werden da ja gleich noch im Detail ein bisschen mehr drüber sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem auf diese Playoff-Woche. Bin immer noch gehypt. Ich meine, es sind noch 8 Teams. Die vermeintlich besten 8. Weiß ich nicht, muss nur gucken. Aber ja, insgesamt habe ich trotzdem weiter Bock und ja, ich freue mich auf die Folge. Wie sieht's bei dir aus, Finn?
Ja, auf die Folge freue ich mich auch. Ja. ist natürlich so, dass ich jetzt schon mir bewusst war, dass es durchaus passieren kann, dass die Vikings ein vorzeitiges Ende finden in den Playoffs, aber dass es dann so früh und vor allem so chancenlos und die Art und Weise, wie die rausgeflogen sind, das war dann doch sehr enttäuschend, muss man sagen. Mittlerweile habe ich es ein bisschen besser verdaut, aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich.
Ja, mir geht es ja ähnlich wie euch, also eher Richtung Tom, muss ich ehrlich sagen, beziehungsweise voll wie Tom wahrscheinlich. Klar ist man enttäuscht, klar hat man sich mehr oft, aber ich glaube, bei mir ist es so, dass war es schon das Highlight im Vergleich zu euch beiden, dass wir überhaupt reingekommen sind, wenn man mal ganz ehrlich ist, mit dem, was vor der Saison projected war bei Denver. Und für mich ist es eine Saison mit viel mehr Siegen als Niederlagen gefühlt, also nicht nur offiziell, sondern auch neben dem Platz. Deswegen, ich kann da gut damit leben, die Bills sind mehr als ein ganzes Level über uns. Das hat man halt gesehen am vergangenen Wochenende. Das war halt ein klarer Klassenunterschied. Wir haben es eine Halbzeit lang geschafft, das Ding eng zu halten. Und dann irgendwann setzt sich die Klasse dann halt auch durch. Das hat man hier gesehen. Und klar, das ist irgendwo im Herzen drin, tut es natürlich weh. Aber kann damit voll und ganz leben an der Stelle. Denke mal, damit können wir damit einen Strich unter die Wildcard-Runde machen oder möchte einer von euch noch was loswerden?
Ich brauche nichts.
Dann kommen wir zu den News. Und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, unsere Fits für die offenen Headcoach-Positions. Und da hat Tom ein Matchup gar nicht so gefallen. Und das war das Matchup Mike Vrabel als Patriots-Headcoach. Ja, und Surprise, das haben wir jetzt bekommen. Mike Vrabel, einen Tag, glaube ich, nach dem Release unserer Folge, vorgestellt als Patriots Head Coach. Würde ich jetzt das natürlich erstmal an Tom geben, da du so eine klare Meinung dagegen hattest letzte Woche. Wie fühlst du dich mit der Entscheidung für die Patriots?
Ja, also ich find's natürlich nicht schlimm so. Da haben wir auch viele Zeichen hingedeutet, muss man ja ganz klar sagen. Er gibt aus ja, verschiedensten Gründen auch irgendwo Sinn. Ich meine, die Connection ist ja länger da gewesen. Das Ding ist aber, der Beweggrund, warum ich das gesagt habe, das habe ich ja letzte Woche relativ klar gesagt, ist, dass ich finde, dass das eigentlich ein Team ist, was vielleicht eher mal einen richtig frischen Wind braucht. Und ich meine, Mike Vrabel ist ein guter Coach, müssen wir nicht drüber reden. Ich meine, er hat es bei vielen seiner Stellen schon gezeigt. Aber Mike Vrabel ist natürlich auch ein Name, der in der NFL schon seit Jahren rumgeistert, der in ein paar Standorten vielleicht auch, ich sag mal, ein bisschen als verbrannt gilt. Nicht unbedingt aufgrund seiner Leistung, aber weil er halt schon ein paar Jahre dabei ist und relativ häufig denselben Football spielen lässt. Und meiner Meinung nach hätte es für die Patriots zumindest ein paar bessere Fits gegeben, die ich letzte Woche alle genannt habe. Aber dennoch kann ich die Entscheidung natürlich irgendwie nachvollziehen, weil, ja, Mike Vrabel, guter Coach und auch Verbindung zu der Franchise. Also, ja, also ganz, ganz böse kann ich darauf jetzt nicht sein, aber ja, ist halt nicht ganz meine Wunschlösung gewesen.
Finn, wie siehst du das denn?
Ist natürlich jetzt schlecht, dass ich nicht mehr weiß, was ich letzte Woche dazu gesagt habe. Aber ich würde jetzt mal aus dem Bauch sagen, dass ich das gar nicht so verkehrt fand und da bleibe ich auch bei. Ja, Rabel natürlich, allen voran Defensive-Minded Head Coach, der in Tennessee auch lange Jahre eine der besten Defenses der Liga gestellt hat. Und das ist ja auch eigentlich jetzt die letzten Jahre, lange Zeit die Patriots-Identität gewesen, unter Belichick eine sehr, sehr gute Defense zu stellen. Und ja, klar, hatte man dann in der Offense Tom Brady, was natürlich dann auch geholfen hat. Jetzt hat man aber Drake May, gerade einen jungen Quarterback, der im ersten Jahr viele positive Ansätze gezeigt hat. Und ja, wenn Rabel das jetzt auch schafft, dann OC ranzuholen, der aus Drake May vielleicht das maximal rausholt, vielleicht hier und da dann in der Free Agency und im Draft noch zwei der gute Entscheidungen zu treffen, dann glaube ich, sind die Patriots auf einem guten Weg, in den nächsten zwei, drei Jahren wieder eine gute Rolle zu spielen.
Ja, also erstmal das mit dem Offensive Coordinator, das habe ich ja auch dick und fett unterstrichen auf meinem Zettel stehen. Mike Vrabel ist leider nicht der Head Coach, der in Tennessee gezeigt hat, dass er gut mit jungen Quarterbacks kann. Ich meine, die erfolgreichste Zeit hat er mit Ryan Tannehill und der war alles, aber kein junger Quarterback mehr zu diesem Zeitpunkt. Deswegen wird es, glaube ich, wirklich wichtig, wer da der Offensive Coordinator wird und dass die Patriots nicht wieder so Patriots-Dinge machen und da am Ende einen Matt Patricia oder so hinstellen. Und ich finde, an dieser Personalie wird sich jetzt zeigen, wie kompetent ist die Patriots Ownership Group wirklich. Weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, diese zwei Jahrzehnte sich hinter Bill Belichick und Tom Brady verstecken, da hättest du ab dem dritten Jahr von Tom Brady, hättest du uns drei da auch hinsetzen können, da hättest wahrscheinlich wenig Unterschiede gemerkt. So, das war einfach, da Owner zu sein, glaube ich. Und jetzt, bei Jared Mayo hatten wir es ja schon, dass es überraschend fix kam, dass es gar keine Interviews gab mit anderen Kandidaten und sie direkt gesagt haben, nee, das ist unser Kandidat. War mutig, hat nicht funktioniert. Und jetzt schon wieder dieses, ich glaube, sie hatten drei andere Interviews, haben dabei ihre zwei Interviews, die sie machen mussten für die Rooney Rule, haben sie gemacht. Und dann direkt Mike Vrabel geholt. Und das ist natürlich wieder, das spielt auf das ein, was Tom jetzt natürlich sagt, das wirkt jetzt nicht nach frischem Wind. Und ich dachte mir halt auch so, okay, an sich finde ich Mike Vrabel passend, aber vielleicht hätte man noch ja auch mal mit einem Ben Johnson reden können. Einfach mal seinen Input hören vielleicht auch für diese Offense, ne? Aber naja. Das können ja andere machen und das ist eine super Überleitung zur zweiten News, denn wir haben ein neues Team auf dem Headcoach-Markt. Nachdem alle anderen Teams sich jetzt entschieden haben, schon mit wem sie Interviews führen und vielleicht auch teilweise schon in weiterführenden Gesprächen sind, dachte sich Jerry Jones, oh ja, da will ich jetzt auch nochmal mitmachen, verspätet. Nachdem er, und das muss ich auch dazu sagen, Mike McCarthy gesperrt hat für die Chicago Bears, dass sie ein Interview mit ihm führen dürfen, nur um sich ein paar Wochen später dafür zu entscheiden, Mike McCarthy nicht zu verlängern. Mike McCarthy ist nicht mehr der Head Coach der Dallas Cowboys. Ja. Was soll man da jetzt groß zu sagen, ne? Ein
paar Wochen später ist gut. Waren ein paar Tage später.
Ein paar Tage, ja.
Ja, kam jetzt nicht überraschend die Meldung, muss man sagen, fand ich. Also, dadurch, dass jetzt ja relativ lange dann da auch die Vertrags- oder das Auslaufen des Vertrages rausgezögert wurde und dann Gespräche stattgefunden haben, als der Vertrag irgendwie schon ausgelaufen war, das ist jetzt, glaube ich, kein Zeichen dafür, dass da viel zu erwarten gewesen ist. In dem Statement hat Jerry Jones, der Owner der Cowboys, der berühmt-berüchtigte, hat dann ja auch schon verlauten lassen, dass es Gespräche gegeben hat, die konstruktiv gewesen sind, wo es aber zu keinem Zeitpunkt Verhandlungen über einen neuen Vertrag gegeben hat und die sich beide relativ schnell einig gewesen sind, dass da dass eine Trennung das Beste ist. Und ja, bin mal gespannt, was die Cowboys jetzt machen. Mike McCarthy ist jetzt sicherlich kein Head Coach, der unfassbar viel Euphorien entfacht bei manchen Teams. Ist halt aber ein ganz solider Coach, der halt die Cowboys immer in die Playoffs geführt hat mit 12, 13 Siegen. Nur in den Playoffs hat er dann halt immer meistens ja, eher nicht so gut performt, wie natürlich dann auch sein Team. Und ist halt relativ früh rausgeflogen, was ihm ja jetzt auch immer noch anhaftet. Ich glaube, Cowboys tut es auch mal ganz gut, da ein bisschen frischen Wind reinzubekommen. Mike McCarthy wird sicherlich schnell einen neuen Job finden. Hat ja auch schon, wie du gerade gesagt hast, direkt Interesse auf sich gezogen von den Bears und den Saints. Und dementsprechend, glaube ich, für beide Seiten eine nachvollziehbare Entscheidung.
Ja, grundsätzlich gehe ich damit. Was ich jetzt nicht ganz nachvollziehbar finde, ist, dass es erst jetzt passiert, während alle anderen schon angefangen haben, Interviews zu führen. Was für mich aber auch wieder dafür spricht, dass Jerry Jones eine sehr hohe Meinung von sich selbst hat, ne? Dass er wahrscheinlich denkt, okay, ich kann das jetzt machen, weil wir sind die Cowboys, ich bin Jerry Jones, zu mir will eh jeder, so nach dem Motto, und ich kann anderen Leuten dann vielleicht noch die Head Coaches wegziehen. Was mir echt Angst macht, ist das Deion Sanders-Gerücht, weil normalerweise bei jedem anderen Team würde ich das irgendwie weglachen, aber bei den Dallas Cowboys und Jerry Jones weiß ich es nicht. Macht mir so ein bisschen Angst, aber ich glaube, dass es von Deion Sanders Seite einfach nur darum geht, vielleicht ein bisschen mehr Geld aus der Colorado University rauszuquetschen für seinen Vertrag an der Stelle. Ja. Schwierig. Wer will in Dallas Headcoach werden, frage ich mich so ein bisschen. Also, es wird Interessenten geben, aber auf der einen Seite musst du dir natürlich bewusst sein, du hast ein sehr toxisches, schwieriges Wort, Verhältnis in der Ownership Group oder zwischen Ownership Group und Coach. Und auf der anderen Seite das Risiko, was die Cowboys halt eingehen, ne? Du hast mit Mike McCarthy vielleicht nicht, wie Finn sagt, der löst jetzt keine Euphorien aus, aber der hat dir immer eine solide Baseline trotzdem geliefert. So. Und es kann jetzt auch schlechter werden, ne? Wenn man ehrlich ist. Nochmal. Und so wie in den letzten Jahren dieses Team gemanagt wurde, auf Front Office Level, halte ich das sogar gar nicht für unwahrscheinlich.
Ja, gut, aber du hast natürlich immer noch paar Starspieler, Prescott, CeeDee Lamb, Micah Parsons, Trevon Diggs, ob man den dazu zählen mag, ist, sei mal dahingestellt, aber du hast halt ein paar Eckpfeiler im Team, die normalerweise dafür sorgen, dass du halt schon dann eine gewisse Anzahl an Spielen gewinnst. Dieses Jahr hat es halt nicht gereicht, weil Prescott sich nach ein paar Wochen verletzt hat. Und die haben am Ende ja trotzdem wie viele Spiele gewonnen? 7 oder 8? Also ich glaube, dass man da zumindest nächstes Jahr mit einem halbwegs kompetenten Coach auf jeden Fall wieder in die Playoffs will.
Bitte, Ben Johnson, mach alles, aber geh nicht nach Dallas. Weil das ist gut für die Cowboys. Also ich könnte es irgendwo verstehen, mit Prescott, Lamb und Co. zu arbeiten und mit wahrscheinlich jetzt auch einer weiteren top-offensiven Waffe, die, denke ich mal, im Draft dazukommt. Aber egal. Tom, möchtest du noch was dazu sagen zu der ganzen McCarthy?
Nee, nicht wirklich. Ich habe mich extra zurückgehalten, weil eigentlich ist mir das relativ egal, muss ich sagen. Ja, ich muss dir nur zustimmen mit dem Zeitpunkt, finde ich Quatsch. Und wie Phil angesprochen hat, es liegt wahrscheinlich wirklich an dem berühmt-berüchtigten Jerry Jones, wie er gesagt hat. Also Zeitpunkt-Blödsinn, und ich glaube, dass es da genug Interessenten geben wird, weil das Team ist noch wirklich, genau das sehe ich nämlich eher wie Finn, das Team ist nämlich eigentlich schon immer noch relativ gut zusammengestellt. Das ist kein Team, was irgendwie in die Top, weiß nicht, 5 der NFL gehört und vielleicht auch eher mittlerweile ansatzweise außerhalb der Top 10 ist. Aber in der besseren Hälfte vom Kader her ist das Team auf jeden Fall eigentlich noch, muss ich sagen.
Ja, absolut. Vielleicht kurz noch die Frage an dich als Packers-Fan. McCarthy zu den Bears, ist dir das egal? Würde das emotional was mit dir machen? Würdest du das doof finden?
Nee, eigentlich nicht. Also, es hat ja, also natürlich ein bisschen schon, aber es ist ja so lange her mittlerweile. Man hat ja schon, weiß nicht, 6 Jahre unter Matt LaFleur, glaube ich jetzt, 5 oder 6 sogar schon, ja. Ja, da macht die Zeit natürlich einiges, ne? Deswegen hätte ich gar nicht so ein Riesenproblem mit, gegen den zu spielen. Man hat ja sowieso schon häufiger gegen den gespielt. Zu den Bears muss ja nicht unbedingt sein, aber wäre auch nicht schlimm.
Ja, dann doch lieber zu den Saints. Die dritte News, und das ist eine coole News für alle NFL-Fans in Deutschland und vor allem für alle Colts-Fans in Deutschland, denn nachdem jetzt schon im Sommer bekannt gegeben wurde, dass, oder was ist im Sommer, es wurde jetzt im Winter bekannt gegeben, dass die NFL nach Berlin kommt, ins Olympiastadion, wurde das erste Team, das Heimteam, verkündet. Und das sind die Indianapolis Colts mit Anthony Richardson. Ich denke mal, das ist ein spannendes Team, was da in Berlin auf euch, auf uns zukommt, oder was denkt ihr?
Ja, vom Team her finde ich sowieso spannend. Also, was bei den Colts, ja, die Colts sind jetzt natürlich irgendwo ein bisschen im Mittelmaß der NFL gefangen, zumindest dieses Jahr. Aber eigentlich haben die relativ, ich finde eigentlich relativ spannende Spieler, die auf jeden Fall für die Zukunft einiges versprechen könnten. Und deswegen mal gucken, was da jetzt in der Offseason so ein bisschen passiert. Und dann könnte das ja auf jeden Fall eine spannende Mannschaft sein für nächstes Jahr.
Ja, also Colts haben jetzt eine sehr, sehr kritische Offseason vor sich. Wenn da, ich glaube, wenn da ein paar Moves nicht sitzen, dann wird es auch schnell bergab gehen. Aber an sich Colts,
ja. Kann viel passieren, ne, bei den
Colts. Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, Colts ist so ein Team, das ist so, geht so relativ emotionslos an mir vorbei, irgendwie auf allen Ebenen. Das einzige Coole, was ich mit den Colts verbinde, ist das Vikings-Spiel vor 3 Jahren.
Jetzt hat er es wieder geschafft, sowas.
Ja, wieder Peak-Fan, ey.
Ja, nee, aber, also, ja, nee. Im Endeffekt, Deutschlandspiele ist ja eigentlich auch egal, wer hier spielt. Wir können froh sein, dass es hier überhaupt ein NFL-Spiel gibt. Ist jetzt natürlich dann interessant zu wissen, wer der Gegner von den Colts sein wird, aber an sich Colts, wie gesagt, cool, aber wäre jetzt kein Grund für mich, um extra mich deswegen noch mehr auf das Spiel zu freuen.
Ich mache mir gerade noch leise Hoffnung, gebe ich ehrlich zu, weil die Colts haben unter anderem ein Heimspiel gegen die Denver Broncos nächstes Jahr. Colts gegen Broncos in Berlin, hätte ich Bock drauf. Ich weiß, ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass ich keine Karte kriegen werde oder wenn mein ganzes Hab und Gut verkaufen müsste, um an eine Karte zu kommen. Aber selbst wenn ich das nicht schaffen würde, würde ich wahrscheinlich, wenn das so kommen würde, einfach für die Stimmung nach Berlin fahren an dem Wochenende. Einfach den Teampub vielleicht mitnehmen, das Spiel vielleicht da auch irgendwo gucken. Vielleicht findet man da irgendwas in so einem Watching mit Broncos-Fans. Das wäre cool, wenn es passiert. Sind aber auch noch andere spannende Matchups, die die Colts als Heimspiele haben. Also da steckt viel drin, glaube ich, im Colts-Schedule, worauf wir uns da freuen können. Und wird definitiv auch von der sportlichen Qualität ein besseres Deutschlandspiel als das letztes Jahr. So, dann kommen wir zur Vorschau auf die Divisional Round. Wir gehen die Spiele chronologisch durch, wie sie auch ausgetragen werden. Dabei habe ich mich jetzt als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Repräsentant der AFC in diesem Podcast mit den AFC-Spielen auseinandergesetzt und die NFC-Spiele haben wir unter Finn und Tom gerecht verteilt. Anfang macht Samstagabend 22.30 Uhr circa deutscher Zeit die Überraschungsmannschaft auf der AFC-Seite, die Houston Texans, zu Gast beim Nummer 1-Seed bei den Kansas City Chiefs, die Woche frei hatten, letzte Woche die Wildcard-Runde. Die Texans in der Wildcard wiederum 32-12 gegen die Chargers gewonnen, werden also hochmotiviert in dieses Spiel starten. Ich habe es gerade gesagt, die Chiefs hatten die Bye-Week als Nummer 1-Seed. Die Starter der Chiefs haben aber seit dem 25.12.24 nicht mehr gespielt tatsächlich. Also es ist schon eine ganz schön lange Zeit, die jetzt Pause haben. Und ich finde, es wird spannend zu sehen sein, hat das einen positiven oder einen negativen Impact? Das letzte Duell hatten wir auch dieses Jahr zwischen beiden Teams. Das war in Woche 16. Das war ein 27-19 Sieg für die Kansas City Chiefs. Wenn wir erstmal anfangen mit der Chiefs Offense gegen die Texans Defense. Die Chiefs sind tatsächlich einer der schlechtesten Nummer 1 Seeds überhaupt, wenn man sich die Stats anguckt. Sie sind nur Platz 15 bei erzielten Punkten und Platz 16 bei Gesamtyards. Patrick Mahomes ist da weiter eine zentrale Figur, die sie erfolgreich macht. Die Texans Defense wiederum ist Platz 6 bei zugelassenen Punkten, aber Platz 14 Scoring Offense nur. Was die Texans natürlich haben, und das haben wir auch gesehen gegen die Chargers, ist der starke Pass Rush. Umso Spieler wie Daniel Hunter oder Will Anderson Jr. Die werden auch wieder auf Quarterback-Jagd gehen am Wochenende und haben auch schon in der Wildcard-Runde echt stark gespielt, wobei man auch sagen muss, dass die Chargers O-Line auch ein echt schwaches Spiel hatte in dem Moment. Schlüsselduelle auf der Seite des Balles habe ich zwei Stück für mich ausgemacht. Das ist einmal die Chiefs O-Line gegen den Texans Pass Rush. Das habe ich gerade schon angedeutet. Man muss versuchen, den Druck auf Mahomes hochzuhalten. Und was man viel mehr noch versuchen muss, als einfach nur plump Druck auf ihn auszuüben, ist, ihn in der Pocket zu halten. Und auch seine Scrambles wegzunehmen, weil gerade da ist er unfassbar stark. Mahomes ist einer der Quarterbacks, die es schaffen, beim 3. und 14. das zu einem First Down zu scramblen, wenn der eine Lücke hat. Und gleichzeitig kann der aber auch daraus ein Pass-Big-Play machen, über 60 Yards. Also das, wenn die Texans hier eine Chance haben wollen, müssen sie das irgendwie hinkriegen. Und das andere sind die Chiefs, Wide Receiver und Tight Ends gegen die Secondary der Texans. Ich hatte das schon mit euch beiden drüber gesprochen, als wir es das letzte Mal zusammen geguckt haben, die Texans. Die Texans stellen unter dem Radar eine der besten Secondaries der Liga, gerade auf Cornerback, aber die sind auch sehr jung. Da sind einige Rookies dabei, das sind Spieler, die erst in ihrem zweiten Jahr dabei. Und das wird jetzt eine richtige Bewährungsprobe für diese Secondary gegen die zahlreichen guten Anspielstationen, die Patrick Mahomes mittlerweile hat in diesem Chiefs-Roster, weil ja auch Marquise Brown mittlerweile, Hollywood Brown, wieder absolut fit ist. Wird auf jeden Fall eine Bewährungsprobe, gerade auch, weil Mahomes und viele seiner Passanspielstationen, vor allem Travis Kelce, ja sehr Playoff-erfahren sind und mit solchen Spielen, mit dem Druck in solchen Spielen umgehen können. Das wird aber notwendig sein, dass du da ein gutes Spiel gegen machst, wenn du Schritt 1 das schaffen möchtest, den ich eben gerade angesprochen habe, nämlich Mahomes in der Pocket zu halten. Dafür brauchst du die engen Coverages, um ihn den Ball dann auch behalten zu lassen und um dann vielleicht deinen Passrushern Zeit zu geben für einen Sack. Das haben sie ein, zwei Mal in dem Spiel in Woche 16 gar nicht so schlecht gemacht, die Texans, aber am Ende die Chiefs immer noch mit 27 Punkten vom Platz gegangen. Wenn wir es mal drehen auf die andere Seite, Chiefs Defense gegen die Texans Offense. Die Texans Offense ist auf dem Papier gar nicht so schlecht, ehrlicherweise, dieses Jahr. Ist in den Top 10 bei Scoring, aber hat halt ganz klar ihre Ups und Downs dieses Jahr. Vor allem auch CJ Stroud ist so, finde ich, ein sehr symbolisches Beispiel für diese Achterbahnfahrt, der wirklich starke Spiele hat, der jetzt auch in der Wildcard-Runde am Anfang sehr schwach war, dann irgendwann reingekommen ist und gut in der Partie drin war, aber halt auch in der Saison gute Spiele hatte, schlechte Spiele hatte. Die Chiefs-Defense ist eine der Top-Defense der Liga mit nur 17,1 zugelassenen Punkten pro Spiel, was halt auch erklärt, warum die Chiefs mit so schlechten Offense-Stats trotzdem eine Nummer 1 Seed werden konnten. Das liegt zu großen Teilen einfach an der starken Defense-Leistung. Das heißt, sehe ich jetzt schon ganz schwer für die Texans hier, konstant lange Drives zu haben und zu scoren. Trotzdem auch mal Schlüsselduelle hier auf der Seite des Balles rausgesucht. Das ist einmal CJ Stroud gegen den Chiefs Pass Rush, allen voran George Karlaftis und auch Chris Jones. Stroud hat dieses Jahr, finde ich, erkennbare Probleme gegen den Druck. Und wenn die Chiefs es schaffen, viel Druck auf ihn zu bringen, dann könnte es schwer werden. Die O-Line der Texans, da hatten wir auch drüber gesprochen am Wochenende, als wir zusammen geguckt haben, ist halt nicht gut. Und Houston auf der anderen Seite muss diesen Druck verhindern, weil Houston braucht lange Drives, um Mahomes und Co. einfach vom Feld zu halten. Weil Mahomes und seine Offense sind, finde ich, in den Playoffs jederzeit in der Lage zu scoren. Und dann wichtig, Schlüsselduell für mich, ist Nico Collins gegen die insgesamt die Secondary der Chiefs. Mit den Ausfällen von Dix und Tank Dell ist Nico Collins in meinen Augen die wichtigste Anspielstation für Stroud, neben Dalton Schultz vielleicht. Und um diese langen Drives hinzukriegen, die man braucht, muss Nico Collins ein gutes Spiel haben, glaube ich. Sonst wird das hier, glaube ich, echt schwer. Kommen wir mal zusammenfassend. Die Chiefs machen sich auf dem Weg zum Freepeat und wollen das da als den ersten Schritt gehen. Die Texans auf der anderen Seite kommen aus der Euphorie nach dem Sieg über die Chargers. Wird das am Ende reichen? Ich denke nicht. Ich tippe am Ende auf den Sieg der Chiefs.
Ja, ich finde, du hast vieles Richtiges gesagt. Ich gehe da eigentlich komplett mit. Ich finde auch, dass man in der Saison eigentlich, naja, also man hat nicht so dominant gespielt wie Jahre zuvor. Ist offensichtlich gewesen. Aber man konnte das halt durch viele Stärken, die jetzt auf anderen, ja, in anderen Positionen aufgetreten sind, halt komplett kaschieren, dass die Offense nicht mehr so läuft wie damals. Und ja, dass die Texans irgendwie dieses Spiel gewinnen, obwohl man letzte Woche auch eher, also wir haben da dieses Spiel geguckt und irgendwie, das war ja eine Shitshow. Also da ist ja so viel, da ist so viel hin und her geflogen, die Bälle, Turnover hier und da, und Es war ja wirklich ganz fehleranfällig, dieses Spiel. Und dass man dann da mal so ein Spiel gewinnt, ist ja auch irgendwie klar. Man war auch eigentlich nicht schlecht, muss man ja auch sagen. Aber ich glaube nicht, dass die Texans dann gegen die Chiefs ja irgendwo. Es gibt ein paar Ansätze, aber ich glaube nicht, dass sie das Spiel gewinnen werden. Deswegen gehe ich auch ganz klar mit den Chiefs und ich glaube auch irgendwie so mit 10, vielleicht sogar 14 Punkten. Also ich bin da eigentlich relativ klar auf der Seite.
Ja, du hast eben schon angesprochen, die Chiefs kommen jetzt ja nicht nur aus einer Bye-Week, sondern aus einer doppelten Bye-Week. Und wenn wir bei Andy Reid eine Sache wissen, ist, dass der sich immer ein paar gute Sachen überlegt, wenn die Chiefs aus der Bye-Week kommen. Da ist der Rekord, glaube ich, habe ich die Tage gelesen, 25-3 oder sowas in die Richtung. Nagelt mich nicht drauf fest, aber halt auf jeden Fall unfassbar gut. Ja, und so gerne ich es mir für die Texans wünschen würde, glaube ich ehrlicherweise auch, dass es hier relativ schwierig werden könnte. Was halt, also die einzige Hoffnung ist halt, dass die Defense der Texans, wie schon gesagt, dass die irgendwie mit ihren Playmakern ein paar Plays hat, vielleicht behauptest du mal eine Interception forcieren können. Aber selbst dann habe ich auch irgendwie Sorgen, dass da bei der Texans Offense gegen eine auch immer noch gute Chiefs Defense nicht viel bei rumkommt.
Ja. Ich denke mal, dass man das, was Tom auch gesagt hat, einfach unter die sind effizient statt dominant dieses Jahr, die Chiefs. Die sind einfach auf beiden Seiten des Balles absolut effizient und haben die Big Plays halt auch zur richtigen Zeit. Ich erinnere mich da sehr schmerzhaft zurück an das Spiel der Broncos in Kansas City, wo die Chiefs gar nicht wirklich ein nicht gutes Spiel für ihre Verhältnisse gemacht haben, am Ende aber das entscheidende Play im Special Teams haben und das Field Goal blocken. Deswegen Effizienz statt Dominanz ist, denke ich mal, so das Motto dieses Jahr bei den Chiefs. Und ich habe wenig Bock, dass sie jetzt auch noch dominant werden. Ehrlicherweise. Ich hoffe, die Texans können das hier irgendwie eng halten. Ich glaube aber, am Ende wird es halt ein Sieg der Chiefs. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Dann gehen wir in die NFC. Der andere Nummer 1 sieht man uns auch bei den Amerikanern am Samstag. Bei uns ist es schon Sonntagnacht dran. Das sind die Detroit Lions. Die empfangen, das kann man sagen, ne? das Überraschungsteam der Saison in der NFC. Kann man das so deklarieren? Ich würde schon sagen, wenn man guckt, ja, perfekt. Wenn man guckt, Erwartungshaltung vor der Saison und wo sie jetzt stehen, nämlich die Washington Commanders bei den Detroit Lions. Sonntag, 2 Uhr deutscher Zeit, ist Kickoff. Tom, du hast dir das Spiel für uns mal angeguckt.
Jo, stell euch mal vor 5 Jahren hat euch einer gesagt, Lions gegen Commanders ist ein Playoff-Spiel. Eigentlich crazy. Es ist das erste Playoff-Duell der beiden Teams seit 1999. Und seitdem waren beide auch nie zeitgleich überhaupt in den Playoffs. Also da sieht man schon, was es eigentlich für eine Rarität ist, dass diese beiden Teams generell in den Playoffs halt auch mal gegeneinander spielen. Ja, fangen wir mal an. Was muss man da für ein Spiel erwarten? Also ich würde sagen, aus der Regular Season hat man eigentlich relativ easy gemerkt, dass beide Teams eher offensiv stark sind. Ich erwarte hier viele Punkte, wahrscheinlich sogar irgendwie. Also Over-Under war heute Morgen, als ich geguckt habe, 55,5. Selbst da würde ich sogar eher noch drüber gehen, weil ich meine, wir haben die viertbeste Scoring-Offense in NFL-History mit den Lions gegen wahrscheinlich den besten Rookie-Quarterback, den wir die letzten Jahre so gesehen haben, Jaden Daniels. Und ja, wenn man dann, also ich habe mir als Marquee-Matchup eigentlich rausgesucht, also das kann man auch gleichzeitig Ways to Win der Commanders nennen. Denn wenn die Commanders dieses Spiel gewinnen wollen, dann brauchen die erstmal ein gutes Spiel von Jaden Daniels, weil der ist ganz klar die Identität dieser Offense. Ich meine, da läuft ein Terry McLaurin mit rum, den er auch wirklich häufig anwirft, ohne Frage. Aber ja, der ist eigentlich dieser Eckpfeiler. Du musst als Jaden Daniels als Rookie-Quarterback quasi die ganze Last auf deinen Schultern tragen. In den Playoffs hat er letzte Woche sehr gut hinbekommen. Und diese Woche dann gegen diese Lions-Defense. Ja, du musst da kreieren können. Andernfalls wird es sehr, sehr schwer. Auf der anderen Seite, das zweite Marquee-Matchup geht auch wieder eigentlich in die Richtung, wenn die Commanders eine Chance haben wollen. Ja, du musst die Rushing-Offense der Lions irgendwie ansatzweise gestoppt bekommen. Weil das ist das ganz, ganz große Problem der Commanders in diesem Jahr. Du hast Warte, ich muss mal kurz einmal kurz unterbrechen, weil jetzt öffnet sich mein Flash-Player leider genau zum falschen Moment. Es tut mir sehr leid. So, geschlossen ist das Ding. Ja, das große Problem der Commanders in diesem Jahr ist die Rushing Defense. Die Rushing Defense ist nach Yards pro Spiel die drittschlechteste und da sieht auch einfach wirklich jedes Spiel, man sieht, dass der Running Back des Gegnerteams wirklich ja, spezielle Plays für diese Line bekommen hat, weil die einfach echt wenig gestoppt bekommen. Und ich meine, das muss ich jetzt keinem sagen, Jahmyr Gibbs, was der die letzten Wochen ohne Montgomery gemacht hat, das war schon wirklich unglaublich. Und ich meine, man geht ja davon aus, also nach Medienberichten, Montgomery kommt zurück. Ich meine, mit diesem Tandem, das ist unglaublich, das kannst du fast gar nicht stoppen. Und ich glaube, dass alleine diese beiden, ja, die werden dann mindestens für 200 Yards übers Feld marschieren. Und ja, dann sieht das schon mal wieder deutlich schwieriger aus für die Commanders Defense da, ja, ein solides Spiel hinzubekommen. Ich würde sagen, der beste Spieler in der ganzen Saison in der Commanders Defense war eigentlich Bobby Wagner. Wahrscheinlich auch einer der besten Linebacker der gesamten Saison. Und ja, ansonsten war da wirklich dieses Jahr eher nicht so eine gute Arbeit gemacht worden. Deswegen, ich habe es vorhin gesagt, eigentlich geht viel bei den Commanders über die Offense. Deswegen musst du die Lions irgendwie in den Shootout bringen und selbst darin hat man gegen die Lions ja, wahrscheinlich das Nachsehen. Ich will das Spiel aber gar nicht direkt abschreiben, weil wir müssen auch sagen, Jaden Daniels, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist wahrscheinlich einer der besten Rookie-Quarterbacks, die wir seit langer Zeit gesehen haben. Und ja, also wenn ich das einem Rookie-Quarterback zutrauen würde, dann ist es wahrscheinlich eher, weil man muss auch sagen, die letzten 5 Spiele haben die Commanders offensiv richtig überzeugt, jedes Spiel gewonnen, ja, jedes Spiel mindestens 20 Punkte aufgelegt und gerade knappe Duelle gewinnen die Commanders in Regelmäßigkeit. Das können wir die letzten 5 Spiele eigentlich durchgehen. Gegen die Tampa Bay Buccaneers 23-20, davor die Woche gegen Dallas 23-19, davor die Woche gegen die Falcons in Overtime gewonnen, davor gegen die Eagles 36-33 gewonnen, davor gegen New Orleans 20-19 gewonnen. Also knappe Duelle. Wenn die Commanders das Spiel knapp und eng halten können, dann sollte man die auf gar keinen Fall abschreiben. Weil das ist wirklich in dieser Saison schon das Steckenpferd von dieser Mannschaft gewesen. Enge Duelle, da cool zu bleiben und dann wirklich dieses Spiel dann am Ende einfach zu ziehen. Aber man muss jetzt auch sagen, ich habe vorhin schon mal gesagt, das ist eigentlich nicht nur das Run-Game. Jared Goff spielt auch eine überragende Saison. Amon Ross St. Brown spielt eine überragende Saison. Jameson Williams spielt eine super Saison. LaPorta. Und dazu dann halt auch noch diese beiden Running Backs. Es wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Ich bin sehr gespannt, ob das irgendwie ja, klappen kann. Was man sagen, also ich habe noch eine Sache, was ich vielleicht als, weil ich vorhin ganz viel gesagt habe, was für die Commanders zusammenkommen muss, um zu gewinnen. Was muss für die Lions kommen? Die Lions blitzen ziemlich viel in dieser Saison. Eigentlich waren nur die Vikings, glaube ich, blitzheavier. Und Jaden Daniels ist ziemlich gut gegen den Blitz. Deswegen vielleicht mal ein bisschen zurückfahren, Jungs. Vielleicht ein bisschen weniger blitzen diesmal. Und einfach versuchen, Jaden Daniels in der Pocket zu halten. Weil Jaden Daniels kreiert auf dem Boden auch noch relativ viel. Also das ist für mich, ich habe ja vorhin schon gesagt, Jaden Daniels ist der Wichtigste. Deswegen einfach den Jungen in der Pocket behalten. Sollte man das Spiel wahrscheinlich... Ja, sollte man das Spiel wohl irgendwie gewinnen können. Ja, ich glaube ansonsten, dazu kann man nämlich auch noch sagen, die Lions, wenn die irgendwo Probleme hatten, das ist nämlich der Quarterback-Run. Das ist nämlich pro Quarterback-Lauf das Team mit den zweitmeisten zugelassenen Yards gewesen. Aber da, wenn ich mir das vorhin mal angeguckt habe, das waren alles ja, Quarterbacks, die relativ gut zu Fuß gewesen sind, gegen die Lions überhaupt gespielt haben. Also ja, die Statistik vielleicht nicht überbewerten. Ich habe letzte Woche gesagt, ich gebe den Packers 15% gegen die Eagles. Da ungefähr bin ich jetzt auch, weil ich würde sagen, ist ähnlich. Aber ja, also ich gehe natürlich logischerweise mit den Lions. Aber wie ich schon mal gesagt habe, die Chance für die Commanders, das Spiel lange eng halten, viele Punkte scoren. Aber ja. Ich glaube, am Ende setze ich in diesem Spiel wahrscheinlich dann sogar das Team durch, was die bessere Defense hat, was die Offense dann vielleicht ein- oder zweimal mehr vom Feld halten kann. und vielleicht ein paar mehr Punts generiert. Und das wird dann wahrscheinlich die Defense der Lions sein, weil ich der Defense der Commanders nicht zutraue, gegen die Lions ein solides Spiel hinzulegen.
Soll ich anfangen?
Ach ja.
Ja. Gibt relativ wenig hinzuzufügen. Natürlich sind die Lions hier der klare Favorit. Vor allem jetzt auch, weil die relativ ausgeruht sind, Bye Week hatten etc. pp. Ich glaube, dass die Commanders bezweifle, dass die Commanders Defense eine Antwort gegen die Lions Offensive findet. Und ich glaube, wie schon gesagt, dass die Defense der Lions, also Aaron Glenn, der macht ja auch einen super Job dieses Jahr, ist ja jetzt auch nicht umsonst so, dass der auch als einer der heißesten Head-Coach-Kandidaten gilt. Und selbst wenn die so viel blitzen, wie sie wollen, wie sie es ja jetzt die letzten Wochen gemacht haben, glaube ich schon, dass die hier und da einen Stop hinbekommen. Ja, deswegen bin ich auch natürlich bei den Lions. Wenn das dann aber doch so kommen sollte, dass die Commanders das Spiel gewinnen, habe ich da natürlich nichts gegen, das ist klar.
Ja. Ja, also erstmal kann man sagen, Fans des Offense-Football aus der NFC, das ist euer Spiel, weil wer weiß, wie das andere Spiel in der Hinsicht läuft, da kommen wir gleich zu. Das ist von den beiden das Spiel, was wahrscheinlich am Ende den höheren Score haben wird zusammen. Auf dem Papier im Vorfeld, man weiß es nicht, ne? Am Ende, ich meine, ich erinnere mich daran, Vikings gegen Lions haben wir das auch gedacht, dass das ein super krasses Scoring-Spiel wird und wurde es am Ende nicht, also mal gucken. Ja, die Lions, ich glaube, die Lions sind dieses Jahr reif für ihren Super Bowl-Einzug. Die haben noch nie in einem Super Bowl gespielt. Ich glaube, dieses Jahr, es wäre schon heartbreaking, wenn sie es dieses Jahr wieder nicht hinkriegen. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, ich lege mich fest, für mich sind die mein Top-Favorit und das ist jetzt auch kein Wow-Tipp oder so. Deswegen die Lions, ich glaube, die Commanders wären ein richtig unangenehmer Gegner für die Lions. Das habt ihr schon hinreichend ausgebreitet, warum. Aber am Ende setzen sich, glaube ich, die Lions zu Hause durch. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Und das ist genau das, auf das ich jetzt angespielt habe. Das Spiel, wo auch zwei gute Offenses aufeinandertreffen, aber auch zwei sehr gute Defenses. Das musstet ihr beide leider schmerzlich erfahren in der Wildcard-Runde. Denn das ist das Duell der beiden Teams, die eure beiden Teams rausgeworfen haben. Die Rams fahren nach Philadelphia zu den Eagles. Sonntag, 21 Uhr, Kickoff. Finn, du hast dich für uns mit dem Spiel auseinandergesetzt.
Ja. Rams haben die Vikings geschlagen. Juhu. Und fahren jetzt nach Philly. Wird natürlich keine leichte Aufgabe. Ist, glaube ich, uns allen klar. Philly zu Hause 6 Punkte Favorit. Ist jetzt, glaube ich, nicht arg verwunderlich. Aber wir haben letzte Woche ja schon gesagt, dass die Rams ein Team sind, gegen das keiner spielen will in den Playoffs. Das galt für die Vikings letzte Woche, das gilt für die Eagles heute, diese Woche auch. Wenngleich die Vorzeichen hier natürlich noch ein bisschen anders sind als vor dem Spiel gegen die Vikings. Das Duell zwischen den beiden Teams haben wir diese Saison schon mal gehabt. Das war in Woche 12 und ich weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnern könnt. Vielleicht ja. Das war nämlich das berühmt-berüchtigte Saquon Barkley 255-Yard-Rushing-Game. Und ich glaube, dass das schon mal der erste Ansatzpunkt auf Seiten der Rams natürlich sein muss, dass das Rushing-Game der Eagles hier zu stoppen. Die Frage ist, bekommen sie es hin? Ist es nicht nur so, dass Saquon in dem Spiel 255 Rushing-Yards hatte, sondern das Team der Eagles insgesamt hatte 314 Rushing-Yards, was völlig absurd ist. Haben dann verhältnismäßig wenig den Ball geworfen, nur 15 Completions für Jalen Hurts, 179 Passing Yards. Aber ich glaube, dass die Rams, dass sie auf jeden Fall gerne in Kauf nehmen würden, dass Jalen Hurts den Ball viel wirft, weil, ja, wie schon angesprochen, muss hier der Faktor Nummer 1 aus Rams Sicht sein, eben den Run zu stoppen und dann eben darauf zu bauen, dass man das Spiel in die Arme von Jalen Hurts legt. Generell das Duell an der Line ist hier kritisch für beide Offenses. für beide Teams und allen voran natürlich für die Rams. Was gegen die Vikings letzte Woche aus Rams Sicht natürlich gut funktioniert hat, ist das Duell an der Line. Die Rams haben viel geblitzt, haben viel Pressure generiert. 43 Pressures alleine letzte Woche, was völlig absurd ist. Alleine Byron Young und Jared Verse, die beiden Edge Rusher zusammen, haben 15 Pressures generiert. Und im Vergleich dazu im letzten Spiel gegen die Eagles haben die Rams insgesamt nur 14 Pressures generiert. Also ja, da schon mal deutlich weniger. Ist natürlich auch damit zu erklären, dass die Eagles schlichtweg die viel, viel bessere Offensive Line haben als die Vikings, insbesondere in der Interior Line, wo auch dann eben viele der Pressures herkommen. Werden die Rams dieses Mal wieder so viel blitzen und wieder so viel Pressure generieren wie letzte Woche? Da habe ich meine Zweifel tatsächlich. Allen voran natürlich, weil mit Jared Verse und Byron Young, die werden zwei schwierige Matchups haben gegen Jordan Mailata, den Left Tackle, und Lane Johnson, den Right Tackle. Das sind auch ja, beide auf ihren jeweiligen Positionen Top-Spieler in der Liga. Und ich glaube, dass das hier auf jeden Fall ja nicht so leicht wird für die Rams, wie es letzte Woche vielleicht der Fall gewesen ist. Und nicht nur für den Pass Rush ist das hier relevant, sondern insbesondere auch gegen die Run Defense, weil ich habe es mir mal angeguckt bei Next Gen Stats. In dem Spiel der beiden in Woche 12 ist Saquon nämlich 107 Yards gelaufen über die rechte Seite außerhalb vom Right Tackle und 99 Yards über die linke Seite außerhalb vom Left Tackle und jeweils auch noch ein Touchdown dazu. Und ja, 50 Yards waren es nur eben über die Interior Offensive Line. Dementsprechend das Matchup hier nicht nur für den Pass Rush relevant, sondern eben auch gegen die Run Defense. Natürlich ist dann auch ein Faktor, inwiefern die Rams vielleicht noch ein bisschen mehr Personal abstellen, um eben die Run Defense zu stützen, die Box zu machen, was dann natürlich wiederum aber auch 1 gegen 1 Optionen für die Receiver der Eagles zulässt mit AJ Brown und mit Devontae Smith. Dementsprechend hier mal gespannt, was sich die Rams einfallen lassen. Auf der anderen Seite des Balls hatte Matthew Stafford letztes Mal gegen die Eagles ein ganz gutes Spiel. 24 von seinen 36 Pässen angebracht für 243 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception. Wurde in dem Spiel allerdings auch 5-mal gesackt. Das sollte sich natürlich so jetzt nicht wiederholen, insbesondere weil Matthew Stafford dieses Jahr gegen den Pressure relativ schwach ist tatsächlich. Keine gute Saison spielt. Ich habe es hier aufgelistet, muss ich einmal gerade raussuchen. Passer Rating under Pressure Matthew Stafford 54,8, also das ist gar nicht gut. Muss hier der Faktor Nummer 1 sein, aus Sicht der Rams Matthew Stafford zu schützen. Ich habe mir auch nochmal das Spiel angeguckt, wie das so verlaufen ist gegen die Eagles letztes Mal. Aus Sicht der Rams ist das vom Spielverlauf her gar nicht mal so gut gewesen. Tom, einmal kurz weghören, du könntest Flashbacks bekommen. Die Rams sind nämlich im allerersten Drive mit einem Fumble reingestartet, was das Spiel dann was dann das Spiel natürlich schon auf Seiten der Eagles so ein bisschen gezogen hat. Danach haben die allerdings direkt gescored, ehe noch vor der Halbzeit dreimal der Punt gefolgt hat. In der zweiten Hälfte war dann auch noch ein Missed Field Goal dabei. Das heißt, auf Seiten der Rams ist es jetzt vielleicht gar nicht mal so abwegig, dass wenn man hier die Fehler vermeidet im Spiel, dass es durchaus denkbar ist, dass man nicht nur die 20 Punkte macht, sondern wie beim letzten Mal, sondern vielleicht noch ein paar mehr, 24, 27. Und ich glaube, wenn man hier mit 24 oder 27 Punkten rausgeht, dann ist durchaus die Chance gegeben, dass man hier erfolgreich ist, weil ich zumindest war meine Zweifel habe, ob die Eagles hier wieder 37 Punkte aufs Board bringen, insbesondere nachdem wir die Offense letzte Woche relativ stotternd gesehen haben gegen die Packers Defense. Personell vielleicht noch eine interessante Nummer, Nakobe Dean, der fehlt auf Seiten der Eagles Defense, der hat sich letzte Woche ja die Patellasehne gerissen, ist auf jeden Fall ein Verlust, hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, nicht nur im Pass Rush, sondern auch in der Run Defense. Wird man abwarten müssen, ob die Rams hier irgendwie Kapital draus schlagen können. Puka Nacua, Cooper Kupp, die, glaube ich, muss ich nicht groß drüber reden, dass das hier X-Faktoren sind. Puka im letzten Spiel gegen die Eagles natürlich auch über 100 Yards. Der ist wahrscheinlich der wichtigste, ja, Dreh- und Angelpunkt bei den Rams in der Offense. Ja, für wen bin ich? Was heißt, für wen bin ich? Ich bin natürlich neutral. Die Frage stellt sich nicht. Ich würde aber mir irgendwie dann doch wünschen, dass die Rams gewinnen, auch wenn die Rams jetzt die Vikings rausgeballert haben. Aber irgendwie sind die Rams so ein Team, dem ich das irgendwie auch gönnen würde. Die haben natürlich noch im Hinterkopf auch den Faktor LA und was da gerade für eine Situation bei denen zu Hause abgeht. Die kämpfen auch für die gesamte Stadt, für alle Bürger in Los Angeles. Ist vielleicht so ein weicher Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Ja, aber ich glaube, ich bin dann doch bei den Eagles, weil ich mich hier nicht durchringen kann, für die Rams zu tippen.
Ja, das kann ich verstehen. Der weiche Faktor auf jeden Fall eine Sache, die man im Blick haben muss. Auf der Seite würde ich auch mich sehr freuen, vielleicht von den Rams, wenn ich ehrlich bin, einfach aus wegen der Geschichte, das hast du schön gesagt. Aber rein sportlich glaube ich, dass die Eagles das zu Hause ziehen werden. Ich glaube, dass die Rams, ich glaube, wir gehen da ähnlich rein wie letztes Mal gegen Minnesota, dass die halt echt unangenehm sein können, das hast du gesagt. Und ich glaube, wenn ein Spiel die Chance hat, nicht viele Punkte zu sehen, dann ist es das Spiel, glaube ich, wenn die Rams es hinkriegen, Saquon zu limitieren. Wenn sie es nicht kriegen, dann nicht. Aber an sich ist das hier auf jeden Fall ein Spiel, was, glaube ich, über die beiden Defenses gewonnen wird. Über die Performance der beiden Defenses. Und ich fand beide dominant, aber ich glaube, die Eagles haben am Ende die Möglichkeit, gegen eine dominante Defense vielleicht nochmal besser zu performen. Mit ihrer Offense, mit Saquon, mit Jalen Hurts. Und deswegen tippe ich, wie Finn, auf die Eagles am Ende.
Ja, also, ja, wie sage ich das, ohne jetzt die Packers hochholen zu wollen. Ich finde, die beste Möglichkeit gegen die Eagles hast du eigentlich, also du hast eigentlich nur eine Möglichkeit, wenn du die Offense von denen eindämmst. Und das haben die Packers super gemacht, aber haben es halt selber nicht ansatzweise hinbekommen, da selber was zu fabrizieren. Und ich traue den Rams das eigentlich auch zu, dass sie das so hinkriegen, weil wenn man das gesehen hat, also die Eagles haben ja schon gestottert und hätten die Packers vielleicht ein besseres Spiel von Love bekommen und das Turnover-Battle nicht so sang- und klanglos verloren, dann hätten die Packers in dem Spiel wirklich eine gute Rolle spielen können. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Rams da, dass sie da ein gutes Spiel haben werden, aber insgesamt, wie wahrscheinlich ist das, dass die Eagles nochmal so viel Probleme haben, obwohl das ganze Team eigentlich die ganze Saison gerollt ist. So, also natürlich hin und wieder immer mal wieder ein bisschen Probleme, gerade am Anfang der Saison. Aber ja, wir müssen darüber eigentlich so reden, weil Saquon spielt eine Bombensaison. Und ja, Finn hat gesagt, man will das Spiel in die Arme von Jalen Hurts legen. Ihr wisst, wie ich da immer drüber rede, Jalen Hurts. Ich finde, ist jetzt eigentlich kein Faktor, wenn er unbedingt mega krass werfen muss, weil ich finde, das kann er trotzdem relativ solide. Und ja, also ich glaube, insgesamt würde ich immer mit den Eagles gehen bei diesem Matchup. Tue ich auch. Aber ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass die Rams das Spiel nicht nur eng halten, sondern auch irgendwie vielleicht am Ende ziehen, wenn die Eagles vielleicht nochmal so stottern sollten.
Also ich finde, es gibt ein Spiel, wo ich wenig Wege sehe, und das ist halt Texans gegen Chiefs, dass die Texans das gewinnen. Und ich finde, in jedem anderen Spiel gibt es halt irgendwie einen Weg. Auch hier. Die Rams. Während Finns Card auch hier im Podcast begrüßt. Liebe Grüße an der Stelle. Und seinen Tipp auch noch da lässt. Dann würde ich sagen, Katze ist es, glaube ich, ne? Nicht Kater. Wir wollen ja immer schön korrekt bleiben. Finn nickt. Kommen wir zum Spiel. Ich glaube, wenn man das Spiel mit einem Meme, die Vorfreude auf dieses Spiel bezeichnen müsste, dann wäre es dieses Absolute Cinema-Meme. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder die Zuhörer da draußen das kennen. Weil dieses Spiel hat auf jeden Fall zumindest mal das Potenzial, so ein Absolute Cinema-Game zu werden. Montag unserer Zeit 0.30 Uhr und ich glaube, es wird das Spiel sein, was dafür sorgt. Nicht nur bei mir, liebe Grüße an meinen Arbeitgeber, als auch bei vielen anderen, dass am Montagmorgen relativ viele Leute relativ mit müde im Büro sitzen werden. Aber wenn man den Football liebt, muss man dieses Spiel gucken. So, es sei denn, man ist Nachtschichtler und muss irgendwie, oder Frühschichtler und muss irgendwie um 6 Uhr morgens raus. Wildcard haben die Ravens 28-14 gegen die Steelers gewonnen, die Bills 31-7 gegen die Broncos, beide ihre Aufgaben solide gelöst und treffen jetzt aufeinander in Buffalo. Das letzte Aufeinandertreffen hatten wir in Woche 4, damals siegten die Ravens die Bills überraschend deutlich zu Hause mit 35-10, was an einer extrem guten Performance von Derrick Henry lag, unter anderem 87-Yard-Touchdown-Run, relativ früh zu Beginn des Spiels. Fangen wir an, Ravens Offense gegen Bills Defense. Das wusste ich auch nicht, aber die Ravens Offense ist das erste Team, das über 4.000 Passing Yards und 3.000 Rushing Yards in einer Saison insgesamt mit allen Spielern zusammen erzielt. Das ist echt stark. Die Bills haben eine gute Scoring Defense mit Platz 12, aber haben Schwächen in der Passverteidigung, was natürlich ein bisschen ungünstig ist, weil Lamar für sich das Passspiel in den letzten Jahren so ein bisschen, oder dieses Jahr vor allem, entdeckt hat. Schlüsselduell für mich deswegen als erstes Lamar gegen die Bills Pass Defense. Jackson hat eine herausragende Saison gespielt und hat echt effizient im Passspiel. Und die Bills, wenn sie da irgendwie Stops hinkriegen wollen, müssen sie Wege finden, ihm diese Fähigkeit von seinen Dual-Threat-Fähigkeiten einzuschränken. Was jetzt vielleicht für die Bills ein Mini-Vorteilspunkt wieder ist, ist, dass Zay Flowers wahrscheinlich fehlen wird. Zum Zeitpunkt der Aufnahme steht es noch nicht fest, aber er hat die letzten zwei Tage nicht trainieren können, ist auch, glaube ich, verletzt ausgewechselt worden gegen die Steelers. Ich glaube, das ist während des Spiels passiert. Wird man halt sehen, was für einen Impact das auf Lamars Passspiel hat. Ja, und das andere ist natürlich Derrick Henry gegen die Bills Run Defense. Das sind, glaube ich, so die zwei großen Schlüsselduelle. Letztes Aufeinandertreffen hatte ich gerade schon angesprochen, da hatte Derrick Henry 199 Yards. Ich habe es ganz kurz und knapp aufgeschrieben, das darf einfach nicht normal so passieren. So, da muss der Defensive Coordinator der Bills, macht das nicht sogar Sean McDermott selber, muss da Wege finden, das zu limitieren, das Laufspiel wegzunehmen, aber gleichzeitig halt auch irgendwie im Blick haben, dass Lamar Jackson auch laufen kann und dass Lamar Jackson passen kann. Also es ist echt eine schwere Aufgabe und ich bin froh, dass ich nicht mit ihr betreut bin. Genauso sieht es aber auch auf der anderen Seite aus, wenn wir das auf die andere Seite drehen, die Bills Offense gegen die Ravens Defense. Die Bills sind die zweitbeste Scoring-Offense der Liga, angeführt von Josh Allen, der genau wie Lamar Jackson auf absolutem MVP-Niveau performt. Die Ravens Defense ist eine der besten Run-Defenses der Liga, hat aber die zweitmeisten Passing-Yards zugelassen, was krass ist, weil ich erinnere mich, Tom, als wir beide die Division-Preview gemacht haben, haben wir gesagt, auf dem Papier ist es eine, oder es war ja auch so, der besten Secondaries dieser Liga und die hat sich dann echt als Lame Duck entpuppt.
Aber auf sagen? Papier ist immer noch crazy, das ist unglaublich. Also, dass so eine zusammengestellte Secondary nicht funktioniert, ist für mich unbeschreiblich.
Müsste man vielleicht auch mal gucken, was da im DB-Coaching-Raum oder was da auf Defensive-Coordinator-Position vielleicht schiefläuft, ne? Schlüsselduelle bei der Bills-Offense gegen die Ravens-Defense ist erstmal Josh Allen gegen den Pass-Rush der Ravens. Du musst Allen versuchen, in der Pocket zu halten. Du musst versuchen, Scrambles zu vermeiden. Habe ich vor Broncos gegen Bills auch gesagt. Hat nicht funktioniert. Du musst versuchen, Sacks irgendwie dir zu holen. Die Ravens können das. Das haben wir schon gesehen. Die haben einen guten Pass-Rush. Aber Allen ist mit Jaden Daniels zusammen einer der besten Quarterbacks gegen den Druck in dieser Liga und gegen den Blitz. Das wird ganz schwer. Und das andere Schlüsselduell, was ich habe, ist Dalton Kincaid gegen Roquan Smith. Kincaid ist als Tight End Allens zweitbeliebste Anspielstation. Das hat man auch wieder gegen die Broncos gesehen. Da war er gerade auf diesen kurzen und mittleren Routen über die Mitte extrem wichtig für regelmäßige Big Plays. Und falls die Ravens es schaffen, Allen in der Pocket zu halten, wird es auf der einen Seite für Allen wichtig, dass er Kincaid oft frei hat für solche Pässe. Auf der anderen Seite wird es für die Ravens dann wichtig, dass genau das nicht passiert, damit man sich das gute Defense-Play dann nicht kaputt macht. Deswegen ist das hier mein zweites Schlüsselduell. Insgesamt glaube ich, das wird ein richtig gutes Matchup. Wir werden viele, viele Big Plays sehen, viele starke Plays sehen. Ich glaube auch, dass wir einige Defense-Highlights sehen werden. Sacks, Turnover, glaube ich alles. Es geht für beide Seiten aber auch um extrem viel. Es geht darum, mal wieder eine grandiose Saison nicht in die Tonne zu werfen. Es geht darum, immer noch um den Super Bowl. Es ist das Duell Allen gegen Lamar Jackson. Allein damit hast du mich. Derrick Henry gegen Cook. Das sind super krasse Spieler auf beiden Seiten. Ich freue mich richtig auf dieses Spiel. Ich finde, dieses Spiel ist ein richtiger Reward, dass wir die ganze NFL-Saison so tapfer wie jedes Jahr durchgehalten haben, dass wir so ein Spiel in den Playoffs kriegen. Und um das jetzt noch mal ein bisschen Spice reinzubringen, habe ich noch einen kleinen Fun-Fact für euch mitgebracht. Eigentlich müssen beide Seiten gewinnen, weil wer verliert, der bricht einen sehr lang bestehenden NFL-Rekord für die meisten NFL-Siege im Rahmen von so 7 Jahren, ohne dabei in einen Super Bowl einzuziehen. Weil das haben beide in den letzten 7 Jahren nicht geschafft dann. Und der Gewinner wahrt sich die Chance, noch in den Super Bowl einzuziehen, könnte aber mit dem Rekord gleichziehen in der nächsten Woche. Aber das vielleicht noch als zusätzlicher Spice. Und jetzt muss ich tippen. Und das ist, finde ich, echt das Schwerste an diesem ganzen Spiel. Ich habe jetzt gerade den Favoriten nicht vor Augen, aber ich habe eine andere Line gesehen, wo die das mit Prozentzahlen gemacht haben. Und da waren es, glaube ich, 50,1 zu 49,9% oder so auf Seiten der Ravens. Also 50-50. Das Spiel ist ein Cointoss. Das Spiel wird wahrscheinlich auch von Tagesformen und von Momenten entschieden werden und einfach auch von Fehlern. So, das sind sehr gute Teams auf beiden Seiten des Balles. Und wer macht vielleicht am Ende die 2, 3 Fehler weniger gegen den jeweils anderen? Tipp auf die Ravens. Ich folge jetzt einfach meinem Bauchgefühl.
Also wenn ich bei unserem Kicktipp tippen müsste, dann würde ich einfach auf Unentschieden tippen. Also das kann ich mir auch vorstellen. Also ernst, also es war jetzt eigentlich nicht, eigentlich nur so gesagt, aber ich kann mir das wirklich vorstellen, dass das Spiel einfach in der Overtime geht. Nee, aber du hast eigentlich vieles gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch was irgendwie ergänzen würde. Ich finde, ich brauche nichts ergänzen, das ist Quatsch. Ich sage einfach nur meinen Tipp. Und den hätte ich mir vielleicht auch vorher überlegen sollen. Aber ich gehe mit den Ravens. Hast du auch, ne?
Ja.
Ich gehe mit den Ravens, ja. Man muss ja eigentlich auch sagen, das ist ja wirklich MVP 1 gegen MVP 2, ne? Also.
Mhm. Vielleicht eine Sache noch zur Secondary der Ravens. Die habt ihr jetzt so schlecht geredet. Die ist natürlich aber auch jetzt wieder im weiteren Saisonverlauf deutlich besser geworden, nachdem die Kyle Hamilton wieder, der ja viel in der Box gespielt hat, auf den tiefen Safety gestellt hat. Seitdem wieder eine der besten Defense auf jeden Fall der Liga. Hast du das Wetter angesprochen?
Nee, was ist da? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Gut, für Buffalo-Verhältnisse ist das jetzt nichts Verwunderliches, aber es werden wieder minus 10 Grad Celsius erwartet. Ich habe gelesen, dass es das kälteste Spiel sein wird, in dem Lamar Jackson bisher gespielt hat in seiner Karriere. Ist sicherlich ein Faktor, den man hier nicht unterschlagen darf. Zwei der besten Scoring-Offenses der Regular Season auf jeden Fall hier. Aber ich bin, glaube ich, auch bei den Ravens. Und dass wir hier 3-0 gehen bei Tipps in so einem Spiel, ist irgendwie auch ein bisschen verrückt. Das wird den Bills auf jeden Fall nicht gerecht, sagen wir so.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich glaube, es ist einfach so dieses, man überlegt so, wo hat man den Schnuff mehr, das Gefühl, dass es was werden könnte. Und den habe ich zumindest und ihr wahrscheinlich auch eher bei den Ravens irgendwie dieses Jahr. Die Ravens sind noch mal ein Stück besser als letztes Jahr. Und letztes Jahr waren sie schon wirklich krass und da sind sie dann irgendwie im Championship-Game auseinandergebrochen. Falls die Ravens das gewinnen, hoffe ich, dass sie dieses Jahr den wahrscheinlich Kansas City Chiefs, ohne den Texans jetzt zu nahe treten zu wollen, besser die Stirn bieten können als letztes Jahr. Aber ich hoffe, dass sowieso, egal wer von den beiden weiterkommt, dass das hier das vorzeitige Duell um den Super Bowl ist, ehrlicherweise. Hoffe
ich. Ja, also ich glaube aber auch, wer weiterkommt, kommt in den Super Bowl. Bin ich mir relativ, also was ist relativ sicher, aber ich glaube schon, dass das Team, was hier weiterkommt, auch dann all the way gehen wird.
Ich habe mir angewöhnt, nicht mehr gegen die Chiefs zu wetten, weil ich da schnell erfahren
habe. Sollte man auch nicht tun.
Ja. Gut, dann haben wir euch eine gute Stunde darauf vorbereitet. Wir hoffen, dass ihr genauso viel Bock habt wie wir auf diese Divisional Round, weil das wären richtig gute Spiele. Also ich glaube, da ist kein Spiel dabei, wo man sich das anguckt und sich denkt so, puh, selbst Texans gegen Chiefs habe ich absolut Bock drauf. Aber halt eher, weil ich auf ein bestimmtes Ergebnis hoffe, auf eine bestimmte Überraschung vielleicht auch. Divisional Round, eine der besten Wochen der NFL-Saison, wenn nicht sogar die beste Playoff-Woche, wenn man ehrlich ist, noch vor den Championship Games. Einfach vier hochkarätige Spiele sind. Wir haben Bock drauf, ihr habt hoffentlich auch Bock drauf. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns gern, lasst gerne eine Bewertung da. Guckt doch mal Link in der Folgenbeschreibung vorbei, da kriegt ihr den Link zu unserem Social Media. Wir wünschen euch viel Spaß beim Football gucken jetzt am Wochenende. Sonst habe ich nichts mehr. Habt ihr noch was, Jungs?
Würde ich sagen, das war's von Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Ciao.
Tschö, tschö.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.